Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
In Deutschland ist es verboten, seine Kinder zu Hause zu unterrichten, selbst wenn man sich an den vorgegebenen Unterrichtsplan hält. Und das seit nun 105 Jahren. Wie es dazu kam, dass die Schulpflicht eingeführt wurde, darum geht es heute bei Campus und Karriere. Außerdem schauen wir nach Belgien, eines der Länder, wo Homeschooling sehr wohl erlaubt ist. Und das alles heute mit mir, Monika Kofall. Schön, dass Sie dabei sind. Der Bildungserfolg in Deutschland hängt stark davon ab, in welcher Familie man lebt. Das wurde vor allem noch mal während der Pandemie deutlich, als die Schulen schlossen und die Kinder und Jugendlichen zu Hause lernen mussten. Und das natürlich unter ganz unterschiedlichen Voraussetzungen. Solche Unterschiede sollte es in Deutschland eigentlich nicht mehr geben. Das zumindest war die Idee hinter der Schulpflicht. Und die wird dieses Jahr 105 Jahre alt. Heinz-Elmar Tinort ist Professor für historische Erziehungswissenschaften an der Humboldt-Universität in Berlin. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen und wollte zunächst einmal wissen, was vor 105 Jahren denn dazu führte, das Schulsystem gerechter gestalten zu wollen.
Ja, 105 Jahre ist richtig. Die Schulpflicht wird mit der Weimarer Verfassung eingeführt und dann über das Grundschulgesetz operationalisiert und auf die Schulen ausgelegt. Dabei muss man einen feinen Unterschied machen, den viele Leute ignorieren. Denn eine Pflicht zum Besuch von Schulen bzw. eine Unterrichtspflicht, die existierte schon seit dem 18. Jahrhundert. Da waren aber die Kinder nicht verpflichtet, in die öffentliche Schule zu gehen, sondern die Hausväter, also die Eltern der Kinder, wurden verpflichtet, ihre Kinder zu Hause zu unterrichten. Mit der Weimarer Verfassung wird das deswegen aufgehoben, weil aus diesem Recht der Eltern, ihre Kinder zu im Grunde die Grundzüge eines Klassenschulsystems entstanden sind. Die Reichen unterrichteten ihre Kinder privat und allein. Und die armen Kinder mussten, wenn sie überhaupt solche Schulen vorfanden, in armen Schulen gehen. Und die Eltern wurden damit diskreditiert als nicht erziehungsfähig gegenüber ihren Kindern. Und der Staat hat sich da als Obervormund der Kinder geriert. Mit der Weimarer Verfassung wird diese Klassentrennung im Bildungswesen aufgehoben, indem die allgemeine gleiche Schulpflicht eingeführt wird. Alle Kinder, egal wie arm oder reich sie sind, werden verpflichtet, in die öffentliche Schule ihres Wohnbezirks zu gehen. Und niemand war davon ausgenommen, weil man mit der Weimarer Verfassung hoffte, über die Schule ein gemeinsames Bewusstsein für den neuen Staat zu erzeugen durch den gemeinsamen Schulbesuch.
Also das klingt ja erstmal nach einer sozialen Errungenschaft, vor allem für Kinder aus unteren Schichten.
Gab's denn? Das war eine und ist bis heute eine, wenn ich das dazwischen rufen darf.
Ja, aber gab es Kritik daran damals?
Ganz massiv. Alle bürgerlichen Eltern haben sich fürchterlich beschwert, dass man ihnen das Recht nimmt, ihre Kinder alleine zu unterrichten. Wenn Sie an eine Stadt wie Berlin denken, ich habe mal die Akten dazu gelesen und die Beschwerden, die stapelweise bei den Ministerien eingingen. Die Eltern in Berlin, die Wohlhabenden, haben sich darüber ganz konkret beschwert, dass ihre Kinder jetzt gezwungen würden, mit den dreckigen Kindern aus dem dritten und vierten Hinterhaus auf einer Schulbank zu sitzen. Die hätten ja die Krätze und seien ja stinkend und würden ihre Kinder gesundheitlich anstecken und man würde ihnen die Rechte nehmen, die sie hätten. Also es gab ganz massive Kritik.
Gab es Zeiten, wo die mal stärker war, die Aufstände dagegen, und wo es mal wieder ruhiger war?
Also in den 20er Jahren gab es massive Kritik an der Schulpflichtregelung, seit der Zeit im Grunde nicht mehr, weil die Ersatzlösungen, die gefunden worden sind, dass man Privatschulen gründen darf, und zwar unter staatlicher Aufsicht und staatlich genehmigt, und dass es auch Konfessionsschulen gab, Und dass die Grundschulzeit für manche verkürzt war und nie eine sechsjährige Grundschulzeit eingeführt wurde, sondern die Trennung der Kinder nach der dritten oder vierten Grundschulklasse dann vollzogen wurde. Seit der Zeit ist die Kritik an der Schulpflicht stillgestellt. Es gab in den letzten 10, 20 Jahren vielleicht von kleinen Gruppen, muss man allerdings sagen, eine Kritik an dem Verbot von Homeschooling. Aber das ist ein anderes Thema noch ergänzend.
Aber führen Sie es ruhig mal aus?
Ja. Homeschooling bedeutet ja, dass die Eltern unabhängig von der öffentlichen Schulpflicht auch ihre Kinder noch zu Hause erziehen können. Das ist seit einem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts von 2006 in der Bundesrepublik definitiv verboten und ausgeschlossen.
Warum?
Weil das Bundesverfassungsgericht begründet hat, dass man jedem Kind zumuten muss, in die öffentliche Schule zu gehen, mit der, wie ich finde, ganz fantastischen Begründung, guten Begründung, dass man jedem Kind zumuten muss, die Unterschiedlichkeit von Meinungen, von Kulturen, von Weltanschauungen authentisch zu erfahren, ertragen zu lernen, Toleranz einzuüben. Und da wird die Schule vom Bundesverfassungsgericht als der einzige Ort in unserer Kultur gekennzeichnet, in dem unterschiedliche Kulturen gemeinsam miteinander auskommen müssen und dass sie genau das lernen müssen und dass das verhindert wird, wenn man Homeschooling erlaubt. Mhm. Klage übrigens war damals von einem protestantisch sehr stark konservativen Elternpaar aus Hessen geführt worden. Die sagten, man darf ihren Kindern nicht die Offenheit der Welt zumuten, die in der Schule herrscht. Und da hat das Bundesverfassungsgericht, man muss sie ihnen zumuten. Und das finde ich eine fantastisch gute Begründung.
Aber jetzt war es ja in der Pandemiezeit doch möglich, Homeschooling zu machen. Hat sich dadurch irgendwie was geändert?
Na, es war nur als Notlösung erlaubt. Und das Bundesverfassungsgericht hat ja dann 2021 auch über die Digitalunterrichtsmaßnahmen und so weiter entschieden und hat gesagt, für eine kurze Zeitphase darf das erlaubt sein. Dauerhaft nicht. Und der Staat muss auch daran arbeiten, dass das nicht mehr notwendig ist. Und hat also ausdrücklich sein altes Urteil von 2006 über das Verbot von Homeschooling bekräftigt und hat noch etwas hinzugefügt 2021, was die öffentlichen Schulen noch stärker und bedeutsamer macht, dass nämlich die Pflicht zum Schulbesuch auf Seiten der Kinder, auf Seiten des Staates eine Pflicht resultiert, das Recht auf Bildung zu sichern, für alle Kinder ein grundlegendes Angebot zur Bildung zu machen. Da ist also die Rolle der öffentlichen Schule nochmal gestärkt worden und sie wurde verpflichtet, ein für alle gleiches Bildungsangebot auf einem unerlässlichen Standard einzurichten. Also es gab keine Toleranz gegenüber Homeschooling, sondern eine Bekräftigung der starken Rolle der öffentlichen Schule.
Heinz Elmer, Tenort von der Humboldt-Universität in Berlin über die Entstehung der Schulpflicht vor über 100 Jahren. Während in Deutschland die Kinder und Jugendlichen in die Schule gehen müssen, halten das andere Länder etwas lockerer. In Belgien zum Beispiel gibt es keine Schulpflicht, sondern nur eine Lernpflicht. Eltern dürfen ihre Kinder also zu Hause unterrichten, müssen sich dabei aber an den offiziellen Lehrplan halten. Ein Modell, das immer beliebter wird. Nicht nur aus religiösen Gründen. Viele Eltern bemängeln einfach die Umstände an öffentlichen Schulen. Mein Kollege Tobias Dammers hat genau so eine Familie in Belgien besucht und durfte beim Homeschooling dabei sein.
Wie sagt man das auf Niederländisch? Sagt man auch 7.30 Uhr? Ja. Nein, du sagst 7:30.
Halb acht.
Montagmorgen, Unterrichtsbeginn im Wohnzimmer von Familie van Hoek in Antwerpen. Buntstifte, Arbeitshefte und ein Computer stehen auf dem Esstisch. Der 14-jährige Oscar und sein Bruder Otis gehen nicht zur Schule, sondern werden von ihrer Mutter zu Hause unterrichtet. Es ist je veux, tu veux, il veut, nous voulons, vous voulez. Für Oscar steht Französisch auf dem Stundenplan. Er hat lange rote Haare, trägt eine runde Brille. Homeschooling, also Heimunterricht, ist in Belgien legal, anders als in Deutschland. Hier hat man ein bisschen mehr die Wahl. Beim Homeschooling kann man zum Beispiel, wenn man früh fertig ist, mit einem anderen Fach weitermachen. Man kann dann andere Sachen früher machen. Er ist zweisprachig aufgewachsen, Englisch und Niederländisch. Eine echte Schulklasse mit vielen anderen Kindern hat er noch nie besucht. Seine Mutter Liesje bereitet den Unterricht vor. Fast ein Vollzeitjob, sagt sie. Liesje van Hoek hat dafür den gleichen Zugriff auf Lernmaterialien wie Lehrer. Bezahlen muss die Familie alle Kosten aber selbst. Angefangen habe sie mit dem Homeschooling, als die Familie einige Jahre in den USA gelebt hat. Ich würde meine Kinder nicht an der Schule hier einschreiben, weil es manchmal 25 oder 30 Kinder in einer Klasse sind. Das ist zu viel. Und weil sie zweisprachig sind, brauchen sie etwas mehr Aufmerksamkeit beim Schreiben und beim Lesen. Und das würden sie in einer Schule vielleicht nicht bekommen. Im Umgang mit fremden Eltern versuche sie aber, das Homeschooling nicht unnötig zu thematisieren, erzählt Liesje van Hoek. Denn das Unterrichten zu Hause ist in Belgien zwar erlaubt und akzeptiert, aber sagt sie, es sei ermüdend, den eigenen Familienalltag dauernd erklären zu müssen. Um zu zeigen, dass sie im Schulstoff mitkommen, müssen Otis und Oscar regelmäßig Prüfungen vor einer Kommission ablegen, sowie immer mehr Homeschooling-Kinder. In der Provinz Flandern, in der auch Familie van Hoek wohnt, hat sich die Zahl der Schülerinnen und Schüler, die zu Hause lernen, seit 2014 mehr als verdoppelt. Inzwischen sind es über 5.300 Kinder. Laut Bildungsforscher Pedro de Bröckere von der Uni Utrecht sind die Gründe dafür vielfältig und sehr individuell. Kinder, die in der Schule nicht zurechtkommen, Familien, die häufig umziehen, Lehrermangel, Corona, teilweise auch religiöse Motive. Allerdings würden viele Eltern das Homeschooling unterschätzen, sagt er. Deswegen kontrolliert die Schulaufsichtsbehörde in meist unangemeldeten Hausbesuchen den Unterricht. Was wir in der vergangenen Zeit beobachtet haben, ist, dass eine von vier Familien, weil die werden ja kontrolliert, erhält die Beurteilung, ihr macht es nicht gut genug. Euer Homeschooling erreicht nicht das notwendige Niveau. In letzter Konsequenz können Eltern dazu verpflichtet werden, ihr Kind doch in die Schule zu schicken. Zum Beispiel, wenn zwei Kontrollbesuche hintereinander zu dem Ergebnis kommen, Mindeststandards werden nicht erfüllt, entweder beim Lernstoff oder auch bei der persönlichen und sozialen Entwicklung des Kindes. Die konservative flämische Abgeordnete Loes van Dromme fordert noch mehr staatliche Unterrichtskontrollen zu Hause, um Kinder und die Gesellschaft zu schützen. Es gibt auch Eltern, die sich für Homeschooling entscheiden, weil es ihnen ermöglicht, im Unterricht bestimmte ideologische Ansichten zu vermitteln, die nicht mit den Menschenrechten oder Kinderrechten vereinbar sind. Und das sind natürlich Bedrohungen. Sie schlägt ein flexibleres System vor, bei dem die Familien häufiger kontrolliert werden, die bereits einmal negativ aufgefallen sind. Aber, betont van Dromme, Ziel soll es nicht sein, Homeschooling-Familien das Leben schwer zu machen. Schließlich kennt die belgische Verfassung ausdrücklich keine Schulpflicht, sondern lediglich eine Lernpflicht.
Das Sommersemester steht vor der Tür und passend dazu sollen die rund 3 Millionen Studierenden das vergünstigte Deutschland-Ticket erhalten. Darauf hatten sich Bund und Länder im November geeinigt. So richtig klappen will das aber noch nicht. In einigen Bundesländern wird das Ticket zum Beispiel nur in den größeren Städten angeboten. Probleme mit dem Vorankommen gibt es auch bei den Auszubildenden, in Sachsen zum Beispiel. Hier sind viele Azubis bis zu 90 Minuten unterwegs, um in die Berufsschule oder ins Unternehmen zu gelangen. Und dafür müssen sie oft noch richtig tief in die Tasche greifen. Meine Kollegin Ulrike Schuld hat sich in Sachsen mal umgehört, welche Ideen es gibt, um die Situation der Azubis zu erleichtern.
Wer in Sachsen eine Ausbildung zum Tourismuskaufmann oder zur Tourismuskauffrau macht, muss zur Berufsschule in den kleinen Ort Rodewisch im Vogtland fahren. Denn seit einer Reform vor über 2 Jahren gibt es nur noch dort Ausbildungsklassen für diesen Beruf. Auch andere Lehrberufe wurden an Schulen an nur einem Standort in Sachsen konzentriert.
Und es ist natürlich eine spannende Frage für die Auszubildenden, wie weit ist mein Berufsschulweg, A, von der Entfernung her, B, aber auch von den Fahrzeiten. Und wir haben die Situation, dass ein Viertel aller Auszubildenden mehr als 90 Minuten zur Berufsschule unterwegs ist. Und für fast ein Drittel der jungen Leute ist die Entfernung vom Wohnort zur Berufsschule größer als 50 Kilometer.
Das sagt Andreas Brezinski, Hauptgeschäftsführer der Dresdner Handwerkskammer. Für potenzielle Auszubildende stelle sich da schon die Frage, wo und ob sie überhaupt eine duale Ausbildung machen wollen. Wie die Unternehmen, so fordern auch die Gewerkschaften deshalb ausreichend Wohnheimplätze an den Berufsschulstandorten. Und beim Pendeln solle der Geldbeutel der Azubis entlastet werden, sagt Vincent Drews.
Also grundsätzlich treten wir als DGB-Jugend Sachsen dafür ein, dass es ein kostenloses Bildungsticket auch für Auszubildende gibt. Das ist sicherlich eine perspektivische Forderung und lässt sich nicht von heute auf morgen umsetzen. Deswegen wäre es schon mal aus unserer Sicht ein sehr sinnvoller Zwischenschritt, das vorhandene Bildungsticket in Sachsen für Auszubildende zu öffnen.
Das Bildungsticket für 15 Euro im Monat können Jugendliche in dualer Ausbildung in Sachsen nämlich derzeit nicht nutzen. Denn für sie gab es ja noch bis vor kurzem ein Azubi-Ticket. Und so bleibt das Bildungsticket weiterhin Schülerinnen und Schülern vorbehalten, auch solchen in einer rein schulischen Ausbildung. Außerdem gilt es für Personen, die einen Freiwilligendienst absolvieren. Ein Modell, auf das man auch in Sachsen blickt, ist der Azubi-Shuttle, den es seit einigen Jahren in der bayerischen Rhön gibt. Dort klagten vor allem Handwerksbetriebe darüber, dass sie zu schlecht an den ÖPNV angebunden seien und dass es deshalb auch schwer sei, Auszubildende zu finden, erzählt Jörg Geier von der Kreisverwaltung Rhön-Grabfeld. Deshalb habe man gerade mit Blick auf Auszubildende unter 18 Jahren
in einem Bundesprojekt den Azubi-Shuttle kreiert, der dann ein geplanter Bedarfsverkehr über ein ganzes Lehrjahr ist, der dann die Jugendlichen, die in der Ausbildung in der peripheren Lehrwerkstatt sind, also jenseits der größeren Städte im Landkreis, in die Lehrwerkstätten fährt, damit die eben zu ihrem Arbeitsplatz kommen.
Ein Azubi-Shuttle als Modell auch in Sachsen? Eine Idee, die Marco Böhme im letzten Jahr im Sächsischen Landtag vorschlug. Er sitzt für die Linke im Landesparlament und erinnert daran, dass Sachsen bis vor kurzem ein Azubi-Ticket bezuschusst hat.
Dieses Ticket ist jetzt obsolet geworden durch das Deutschland-Ticket, weil ja das 1 Euro mehr kostet und viel attraktiver ist. Aber das heißt, Sachsen muss kein eigenes Geld mehr in die Hand nehmen, um dieses Azubi-Ticket, sächsisches Azubi-Ticket zu finanzieren. Und da sagen wir, dann lass uns doch dieses Geld nehmen, was wir vorher ja im Haushalt hatten, und zumindest mal in der Modellregion auszuprobieren, wo vielleicht ein größere Gewerbe- oder Industriegebietsansiedlung ist.
Der Sächsische Landtag hat diesen Oppositionsantrag jedoch abgelehnt. Ebenso einen Antrag der AfD-Fraktion, den Führerschein für Auszubildende zu fördern. Handwerkskammerchef Brezinski betont, er sei offen für alle Ansätze, die Azubis das Pendeln erleichtern.
Wir müssen es schaffen, dass die Betriebe im ländlichen Raum junge Leute finden für die duale Ausbildung, und wir müssen es schaffen, dass diese jungen Leute auch in die Berufsschulen kommen. Insofern darf es keine Denkverbote geben.
Denn es sei ja schließlich im Interesse der Betriebe, dass Jugendliche gut und leistungsfähig durch ihre Ausbildung durchkommen.
Ein Viertel der Studierenden bricht ihr Studium ab. So die Zahlen des Deutschen Zentrums für Hochschulforschung. Die Gründe dafür sind ganz unterschiedlich. Die Kosten sind hoch, es gibt viel Theorie und dann dauert es oft auch noch ganz schön lange. Eine Ausbildung könnte für viele eine Alternative sein. Das haben sich auch die bayerischen IHKs gedacht und das Projekt Ibiza entwickelt. Eine App soll hier Studierende, die an ihrem Studium zweifeln, beraten und dann im nächsten Schritt mit leerstehenden Ausbildungsplätzen zusammenbringen.
Vor 3 Jahren ist es Niklas Röhrig passiert. Der damals 20-Jährige studierte im 2. Semester Maschinenbau mit Schwerpunkt Fahrzeugtechnik. Schon länger hatte er Zweifel. War das Studium wirklich das Richtige für ihn?
Am Studium fehlte mir der technische, praktische Bezug und am Fahrzeug arbeiten, Projekte umzusetzen und Ideen zu verwirklichen.
Niklas überlegte damals, ob er sein Studium abbrechen sollte. Damit ist er nicht allein. Mehr als 1/4 aller Studierenden in Deutschland bricht das Studium ab. In Bayern gibt es allein im MINT-Bereich, also in den Fächern wie Mathematik und Informatik, pro Jahr 10.000 Studienabbrecher. Die Gründe, das Studium abzubrechen, sind ganz unterschiedlich, sagt Hubert Schöffmann von der BIHK, den Industrie- und Handelskammern in Bayern.
Bei Studienabbrecher stellen wir fest, finanzielle Probleme können es sein, Überforderung in der theoretischen Lehre kann es sein, keine Vereinbarkeit mehr mit dem privaten Weg.
Für Studienabbrecher und Studienzweifler hat die BIHK jetzt die Plattform Ibiza auf die Beine gestellt. Das ist eine malerische Abkürzung für Informations-, Beratungs- und Innovationszentrum zu Alternativen für Studienzweifler.
Ja, Ibiza sind wir auf die Idee gekommen, weil wir uns natürlich umgesehen haben, welche Beratungs-, welche Informationsangebote gibt es für junge Menschen, die sagen, ja, Studium ist es noch der richtige Weg. Und dann haben wir gesehen, gibt es eigentlich Beratungsinformationsstellen, die gibt es. Aber wir haben gesagt, wir müssen das Thema eben neu anreichern.
Mit einem Klick kann man sich über alle IHK-Ausbildungen informieren. Außerdem stellen sich Unternehmen vor, die Auszubildende suchen. Denn Studienabbrecher sind für Unternehmen äußerst interessant. Rund 20.000 Ausbildungsplätze blieben 2023 laut Angaben der Arbeitsagentur in Bayern unbesetzt. Studienabbrecher sind sozusagen eine stille Reserve für Unternehmen. Hubert Schöffmann von der BIHK glaubt, viele junge Menschen hätten gar nicht auf dem Schirm, dass eine berufliche Bildung für sie vielleicht das Beste sei. Sie konzentrieren sich auf das Abitur und dann auf ein Studium.
Und da blickt man nicht nach links und nicht nach rechts, was für Möglichkeiten das es noch gibt. Und deshalb, ja, erleben wir bei vielen sozusagen den Aha-Moment, dass sie sagen, Mensch, das sind ja super Möglichkeiten, die die berufliche Bildung da an der Stelle bietet, wusste ich noch gar nicht.
Als Niklas Röhrig vor 3 Jahren die Zweifel packten, ob das Studium wirklich das Richtige für ihn sei, begann für ihn eine schwierige Zeit. Er suchte mit großem Aufwand im Internet nach Alternativen. Und noch etwas machte ihm zu schaffen.
Vielleicht war da auch etwas Scham, aber als ich dann in mich gegangen bin und mich mit dem Thema befasst habe, viel recherchiert habe, habe ich gemerkt, dass es noch mehr Leuten außer nur mir so geht.
Auch in diesem Punkt bietet Ibiza Unterstützung an. Denn man kann sich persönlich beraten lassen.
Relativ schnell haftet einem dann das sogenannte Loser-Image an Und genau dort ist auch ein wichtiger Ansatzpunkt von Ibiza, dass wir eben wertschätzend auf Augenhöhe den jungen Studierenden erklären, das ist nicht das Ende der Welt jetzt, sondern es geht weiter.
Niklas Röhrig hat sein Studium tatsächlich abgebrochen, um bei einem großen Autohersteller eine 3,5-jährige Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker begonnen. Weil er so gute Leistungen brachte, konnte er sie um ein halbes Jahr verkürzen. Abgeschlossen hat er dann sogar als bayerischer Landesbester und hat das gefunden, was er im Studium vermisst hat.
Sehr viel Freude an dieser Ausbildung hat mir die Nähe zum Produkt gemacht. Man hat immer direkten Bezug zu den Fahrzeugen gehabt, hat mit einem tollen Team zusammengearbeitet, durfte an innovativen Projekten mitwirken.
Heute ist er Fachspezialist und zuständig für den Umbau und Aufbau von Erprobungsfahrzeugen, also den schwarz-weißen sogenannten Erlkönigen.
Vor 3 Jahren hätte mir das Projekt Ibiza sehr viel weitergeholfen, weil ich dort eine direkte Anlaufstelle gehabt hätte, um mich zu informieren und nicht alle Informationen mühselig aus dem Internet herausfiltern hätte müssen.
Dorothee Rengeling über Ibiza, eine neue App der IHK, die zweifelnde Studierende berät.